Das ist der Podcast 10 hoch 8 mit Klaus Wunderlich und Marc Schmettkamp. Der Podcast, der sich die Komplexität der Welt vornimmt, Irrtümer aufdeckt und Lösungsansätze für dein Unternehmen betrachtet.
Aber dann sind wir wieder da, ne, Klaus? Mahlzeit. Mhm. Oder Moin.
Ja, Mahlzeit, Marc. Grüß dich.
Keine Ahnung, wie man das in deiner Ecke sagt. In meiner Ecke sagt man ja, sag mal irgendwas. Ich meine, der Berliner ist ja kurz angebunden.
Hm. Ich glaube, Mahlzeit passt. Das gilt bereichsübergreifend. Habe ich jetzt Bereich gesagt. Das gilt deutschlandweit. So, das war's.
Das gilt deutschlandweit, genau. Heute wollen wir mal ein bisschen gucken auf das Thema. Da haben wir die Tage ja drüber gesprochen, auf das Thema Kunde. Wer braucht denn sowas? Und wie wir damit umgehen können. Und ich glaube, das ist ein echt interessantes Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen.
Absolut. Und das bringt mich auch im Verlaufe der kommenden Zeit, die wir hier miteinander über Kunden reden wollen und den Fokus auf dieselbigen, mit Sicherheit wieder zu meinem heißgeliebten Espresso-Thema, weil da habe ich, das ist ja schon kurz von erzählt, eine geniale Entdeckung gemacht, wie man den Markt so ein bisschen rockt, ohne dass man eigentlich aus der Ecke kommt, wo gerade die Geräte produziert werden für den Markt. Das ist eine ganz spannende Geschichte.
Ja.
Lass uns über Kunden reden, Marc.
Ich habe es aber fast geahnt, dass du wieder mit deiner Kaffeemaschine um die Ecke kommst.
Ja.
Das lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern. Aber gut, ich meine, die haben ja auch.
Ja, Kunden, das Leben ist zu kurz, um schlechten Espresso zu trinken, Marc. Mann.
Meinst du?
Ja.
Wobei ich muss ja sagen, ich habe in der letzten Woche extrem viele schlechte Kaffees getrunken.
Du Armer.
Obwohl das total spannend war, letzte Woche echt die Gelegenheit gab, mal nochmal bei einer Großtagung zu reden. Großtagung eines meiner beliebten Kunden, wieder 350 Leute ins Maritimhotel in Köln gefercht und haben ganz viel über Weiterentwicklung, Transformation und Evolution und wie sie das auch immer nennen möchten, gesprochen. Und unter anderem war da auch ein Vortrag, und das fand ich jetzt mal mega spannend, weil mir bei sowas immer steckenpferd ist ja das Thema Komplexität, war da ein Vortrag von jemandem von der Bundeswehr. Und der sprach dann so über die Flugbereitschaft der Bundeswehr. Und ich hatte eigentlich immer gedacht, na, Fliegen, so komplex kann das eigentlich gar nicht sein, weil da stecken ja Strukturen und Ähnliches dahinter. Und du, dann kam der echt um die Ecke und meinte, Leute, was Komplexität angeht, da kennen wir uns aus. Also wir starten und landen dann, wenn der VIP es will und nicht dann, wenn der Flugplan es haben möchte. Und wir müssen alles verschieben und da hängt echt super viel dran. Also ein hochinteressantes Thema. Ich glaube, da sollten wir mal noch irgendwann tiefer einsteigen. Nicht heute, aber Fokus bei denen ist natürlich auch der Kunde, nämlich der, der in den Flugzeugen sitzt und irgendwo hin muss oder von irgendwo weg muss oder darf oder will oder wie auch immer.
Und wenn der Kunde schon derjenige ist, der sagt, wann abheben und landen, das ist natürlich mal Kundenfokus, absolut. Zwar ein bisschen gesetzter, aber immerhin.
Naja. Und aber trotz alledem, ne, es ist ja, ich weiß nicht, wir haben das, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge kurz angerissen. Es gibt ja in unserer Unternehmenslandschaft, in der wir uns so rumbewegen, gibt es ja eigentlich nur einen einzigen Fokus.
Ja.
Den Kunden.
Richtig.
Schweigen auf der anderen Seite. Ich habe gerade du überlegst, was könnte das nochmal gewesen sein? Nein, den Kunden meine ich natürlich.
Absolut, ja, klar.
Weil sich ja nichts ohne den Kunden bewegen kann. Also im Endeffekt existieren wir ja eigentlich nur für den oder die Kunden, die Kundschaft. Muss man mal wieder ein bisschen aufpassen, dass man das richtig ausspricht. Und jegliche Handlungen sind ja darauf ausgelegt. Und das gilt ja wirklich für jeden einzelnen Mitarbeitenden in der Organisation, dass man das im Fokus behält, weil ansonsten haben wir keine Existenzberechtigung.
Völlig korrekt. Und das Schweigen eben war übrigens ein fokussiertes Schweigen, um mal im Bild zu bleiben. Okay. Ich musste nämlich gerade tatsächlich drüber nachdenken zum Thema Kunde. Ja, es ist wirklich wahr, egal in welchem Unternehmensbereich du dich bewegst, alles ist darauf ausgerichtet, dem Kunden ein Produkt zu bieten, das er wirklich möchte, das ihn zufriedenstellt, ein Produkt zu bieten, das am Markt vielleicht etwas mehr kann als vergleichbare Produkte von Mitbewerbern etc. Und am Ende dann eben, das den Kunden mit der Dienstleistung, die das Unternehmen vielleicht noch dazu bereitstellt, an das Unternehmen bindet und zu einem langjährigen, treuen Kunden macht, der auch bei einer neuen Produktentwicklung oder einer Veränderung des Produkts gerne bereit ist, diese Veränderung mitzugehen, weil er sagt, geile Sache. Hat bis hierhin schon super funktioniert und gepasst. Jetzt passt es noch besser. Wie großartig ist das denn? Und dann im Optimalfall das macht, was es am Ende noch weiterbringt, nämlich Werbung für das Produkt und das Unternehmen, weil er so begeistert ist von dem, was er da gerade nutzt. Also dann wird's rund. Dann schließt sich sozusagen der Kreis.
Ja, du, die Frage ist halt einfach nur, wie kommen wir da hin? Also wie kriegt man das hin, dass man das wirklich irgendwo mal genau in dieser Form betrachtet, wie du das gerade gesagt hast? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe das sehr häufig in den Unternehmen, in denen ich mich bewege. Kundenfokus oder Kundenservice-Management, das sind so für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Also in den vielen Unternehmen, in denen ich bin, gibt es eine Riesenabteilung, die Kunden, die kümmert sich so um Kundenreklamationsmanagement. Das ist so meiner Meinung nach ist das ja die Instanz, die dafür sorgt, wenn das Kind sowieso schon im Brunnen ist, also letzten Endes alles schiefgelaufen ist, worüber sich der Kunde irgendwo aufregen kann, dass die dann anfangen zu arbeiten und dann dafür sorgen, in irgendeiner Form, dann schmeißt man ihm immer noch einen Bonbon hin oder gibt es immer noch einen Rabatt auf die nächste Bestellung oder die nächste Lieferpauschale, die erlassen wir mal. Hauptsache, der Kunde ist in irgendeiner Weise zufrieden. Dabei ist das doch der falsche Ansatz. Wie siehst du das?
Ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Also grundsätzlich, wenn ich eine Abteilung am Ende brauche, die den Kunden wieder versucht, glücklicher zu machen, weil er mit dem, was wir ihm ursprünglich geliefert haben, nicht glücklich ist, ist das grundsätzlich nicht gut. Auf der anderen Seite, der berühmt-berüchtigte Begriff Perfektion gibt es eigentlich nicht. Ja, es kann auf dem Weg der Produktentwicklung immer was passieren und es gibt immer wieder auch den Punkt, wo ein Kunde vielleicht nicht wissend ist und mit dem Produkt richtig umgeht, auch da sei ihm geholfen. Ja, also auch das gehört ja zu diesem Bereich dazu. Richtig. Aber im Grund und im Prinzip gebe ich dir 1:1 recht, wenn ich merke, dass ich nicht optimal in Richtung Kunde, in Richtung Markt entwickelt habe und dann eine Abteilung brauche, die diese Entwicklung covert, weil ich auch selber entweder nicht nachkomme, meine Entwicklung zu verbessern, geschweige denn dann nochmal wirklich nachzuhaken und beim Kunden mal direkt unter Umständen nachzufragen, sag mal, was ist denn das Problem? Dann läuft was falsch, definitiv. Und wir haben halt in den alten Konstrukten tatsächlich diesen Trend zu sagen, ja, wir wissen schon, was der Markt will, wir wissen auch, was der Kunde will, das entwickeln wir dann eben und dann kommt unter Umständen am Ende ganz großes Erstaunen zurück, wenn es dann am Ende nicht so im Markt und beim Kunden einschlägt, wie ursprünglich gedacht und das vermeintliche Wissen, was man dann hat in der Unternehmung, vielleicht nicht so ganz war oder nicht ganz so ausgerichtet gewesen ist oder mal die Entwicklung zu schnell vollziehen musste, weil der Markt dann doch anders reagiert hat, als man das auf dem Zettel hatte etc. Ne? Also das ist dann auch nochmal der Unterschied. Aber nochmal zurück, ja stimmt, wenn ich eine Abteilung brauche, die am Ende den Kunden wieder glücklich macht, weil er unglücklich ist mit dem, was ich da eigentlich dem Kunden anbiete, dann habe ich ein Thema, ganz klar.
Ja, absolut. Aber das, was du sagst, ist ja genau der springende Punkt, um den es gerade so ein bisschen geht in unserer Welt. Ne? Also dieses Denken von wegen, ich weiß, was mein Kunde will. Das ist ja eigentlich schon ein bisschen antiquiert, um es mal liebevoll auszudrücken. Ne? Also vielleicht mag das irgendwann mal vor 40 Jahren funktioniert haben, als wir noch als Unternehmer die Wissenshoheit über alles hatten. Ja, wo wir ziemlich genau wussten, wie können wir denn den Markt steuern und wo es noch nicht so diesen großen Wettbewerb hier, globalisierte Systeme und hau mich blau alles gab, dass eben, heute kannst du ja wirklich sagen, dass dein Kunde ist ja schlauer als du selber. Ja, also er kommt ja wesentlich schneller an Informationen ran, das stimmt ja nicht ganz, also wir können genauso schnell an Informationen rankommen, aber der Kunde, der guckt sich halt auch um und überlegt sich, wo kann ich denn die Nummer, die ich da haben möchte, vielleicht auf eine andere Art und Weise bekommen und wo wird denn mein Bedarf befriedigt und wo werde ich denn glücklich gemacht? Und wenn das eben nun mal nicht bei meinem Traditionsunternehmen in Deutschland der Fall ist, sondern bei irgendeinem anderen Unternehmen, das irgendwo auf der Welt sitzt, dann wisst ihr, mein Produkt kriege ich trotzdem innerhalb von 48 Stunden. Das ist ja eigentlich überhaupt kein Problem mehr heutzutage. Ich glaube, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, dass wir eben in der Überzeugung sind, wir, und das sitzt, glaube ich, immer noch fest, wir wissen, was Kunde will. Und deswegen sorgen wir dafür, dass er das kriegt. Und ich denke, da braucht es auch ein Umdenken. Also ich glaube eben nun mal nicht mehr, dass wir als Unternehmer wissen, was der Kunde will, sondern wir müssen mal wirklich genau reinhören und uns da intensiv Gedanken machen und vielleicht sogar das, was wir da so treiben, möglicherweise mit den Leuten zusammen entwickeln, die es interessiert.
Da sagst du natürlich jetzt was. Ich meine, ich Als alter Agilist und leidenschaftlicher Agilist komme ich natürlich mit einem der agilen Gesetze jetzt mal um die Ecke, nämlich Humphreys Gesetz. Der Benutzer weiß nie, was er will, bis es zur Verfügung steht und manchmal noch nicht mal dann. Deswegen ja kurze Iterationen, kurze Sprints der Entwicklung, damit man genau mit dem Kunden in Kommunikation darauf reagieren kann. Wo will ich darauf hinaus? Es gibt auch noch den Part, dass unter Umständen bei konkreten Entwicklungen ein Kunde ein Bild hat. Und wir mit dem Kunden in Kommunikation gehen müssen und auch in den Fokus gehen müssen, vielleicht zusammen zu entwickeln, was geht denn? Was ist denn wirklich machbar in der Situation? Und womit kann man dann auch starten, um zu schauen, wie man es dann noch weiterentwickelt? Auch das ist ja eine ganz enge Kundenbindung am Ende, die aber, und da bin ich dann bei dir, eben nicht der Punkt ist, setz dich jung. Wir wissen, was du als Kunde willst. Das präsentieren wir dir jetzt und dann bist du glücklich. Sondern tatsächlich in einer gewissen Demut und auch in einer gewissen Offenheit auf Kunden zugehen und sagen, okay, erzähl. Ja, wo kommst du her? Wo willst du mit uns hin? Wie können wir das gemeinsam leisten? Und was müssen wir dann im Umkehrschluss intern für uns tun und gegebenenfalls sogar verändern und entwickeln, damit wir mit dir als Kunde zusammen eben deine Bedürfnisse befriedigen? Und das nach Möglichkeit top. Ja, das ist halt ein anderes Ding. Und da hast du recht, weg, runter vom Thron, vom Goldenen und rauf auf die Ebene des Kunden, die Kundensicht im besten Fall verstehen und einnehmen. Und daraus dann die nötigen Schritte ableiten, die das Produkt in die Richtung entwickeln. Klar, ja. Und da komme ich dann jetzt mal ganz kurz, wenn ich darf, zum Thema Espresso und Espresso.
Kommst, dann, ja, dann mach eben.
Ja, es ist so ein schönes Beispiel. Also es gibt ja etablierte Hersteller am Markt, die seit Jahren eben Espresso-Maschinen produzieren, von relativ günstig bis zu heftig teuer. Und es gibt tatsächlich ein deutsches Unternehmen, ein sehr kleines, aber mittlerweile auch recht erfolgreiches. Das sind einfach zwei junge Kerle gewesen, zwei Studenten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube, die haben beide irgendwas mit Ingenieurswesen zu tun, die einfach auch gesagt haben, wir haben Bock, guten Kaffee zu trinken. Und eben ne, nicht irgendwo bei einer etablierten Firma angefangen und irgendwo in die Entwicklung reingegangen, sondern die haben gegründet, haben gestartet und haben eine Maschine entwickelt, die derart genial performt, weil sie nämlich von vornherein etwas gemacht haben. Sie haben von vornherein eine Community mit den Kunden gegründet und die gibt's immer noch. Das heißt, die Maschine, die jetzt schon am Markt ist und entwickelt ist, wird permanent weiterentwickelt in direktem Kontakt mit den Usern, im direkten Kontakt mit dem Kunden. Da kommt was rein, da hat einer was entdeckt. Das ist natürlich alles auch ein bisschen nerdig, ganz klar, aber das ist ja diese Branche auch ein Stück weit. Da kommt eine Idee rein, da kommt eine Frage rein und es wird innerhalb kürzester Zeit auf diese Frage reagiert und sogar in diese Richtung entwickelt. Und das hat auch damit etwas zu tun, dass diese Maschinen halt sehr, sehr viel Software beinhalten. Also da ist sehr, sehr viel mehr Software und Programmierung dahinter als bei klassischen Maschinen. Und damit kann man natürlich auf eine ganz andere Art und Weise reagieren. Und das ist mal Kundenfokus. Die Community wächst mit jeder Maschine, die neu verkauft wird. Und du hast natürlich die Möglichkeit, auch nicht dran teilzunehmen und einfach nur Nutz zu genießen. Aber es entsteht einen riesen Bock, da mitzumachen, sich zu beteiligen. Und dann siehst du halt als Kunde, als User der Maschine, ich habe da was beigetragen. Die ist jetzt wieder ein Ticken besser geworden. Wie geil ist das denn? Ja? Ich meine, das ist natürlich, was Kundenfokus betrifft, absolut High-End, aber das ist absolut großartig, finde ich. Also neben dem, das ist natürlich auch mein Thema, das gebe ich ganz offen zu, aber jetzt sag mal ganz ehrlich, wenn du dir das jetzt so anhörst, klingt doch fast wie aus einer anderen Welt in Sachen Kundenfokus, oder?
Ja, wobei ich mir gerade mal wieder den Gedanken darüber Gedanken mache. Du sagtest Software in der Espresso-Maschine. Also ich bin ja noch so ein bisschen zwiegespalten diesbezüglich. Ich weiß, dass viele Produkte heutzutage irgendwo über digitalisierte Systeme verfügen müssen. Das ist auch ganz gut so. Bei der Espresso-Maschine kriege ich es noch nicht so ganz gebacken, was das bedeutet. Aber in anderen Kontexten ist das ja wiederum Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Ich meine, da gucke ich mal so ein bisschen auf die Mobilitätskonzepte von heute und guck mal auf die neuen Autos, die existieren. Da reden wir ja auch nur noch von Softwarekomponenten. Da geht es nicht mehr darum, irgendwie 350 Steuerungseinheiten parallel zu betreiben, sondern vielleicht nur noch drei, weil du alles über die Software regeln kannst. Und dann, wenn der Kunde eine Eingabe jetzt mal macht, ich mach's mal als Beispiel, der Kunde sagt hier so, nee, Ich hätte aber ganz gerne, dass auf meinem Display noch irgendwie ein weiterer Button angezeigt wird. Dann braucht das Auto eben nun mal nicht in die Werkstatt, sondern kannst du mal schnell over the air irgendein Update fahren. Und die Nummer ist gegessen. Und möglicherweise ist das ja bei der Espresso-Maschine, wobei, wie gesagt, ich kriege da den Schulterschluss noch nicht so ganz geschaffen. Aber ist das ja genauso. Und dann bist du natürlich erheblich näher am Kunden. Das ist ja das Geniale, was heute in dieser Welt möglich ist. Digitalisierung macht es möglich, A, viel mehr zu erfahren über den User. Na, ich brauche dem nicht mehr jetzt irgendwie einen Fragebogen zu schicken, den er mir dann hoffentlich ausfüllt, sondern ich kann das ja im Endeffekt eben live mit dem zusammentesten. Denken wir mal so ein bisschen in die Smartphone-Welt, wo du im Endeffekt jedes Mal, wenn du dein neues, wie auch immer das Gerät heißt, einrichtest, ja sofort dich dazu bereit erklärst, deine Erfahrungen auch mit den Entwicklern zu teilen. Denken wir wieder an die Autowelt, wo inzwischen vernetzte Services dafür sorgen, dass dein Nutzerverhalten irgendwo bei irgendwelchen Leuten in der Auswertung landet. Das macht's ja alles wesentlich leichter, um dafür zu sorgen, dass wir verstehen, was unsere Benutzer halt einfach brauchen und dass wir darauf einfach wesentlich schneller reagieren können. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, ist es jetzt ein Kundenfokus oder ist es vielleicht sogar eine Kundenzentrierung, also mit dem Kunden zusammen Dinge zu entwickeln?
Ja, absolut, absolut.
Für mich ist es so dieser Unterschied zwischen, bin ich einen Kundenfokus oder habe ich eine Kundenzentrierung? Und wenn ich das so richtig, also so wie ich das jetzt gerade im Moment betrachte, auch nach dem, was wir gerade gesagt haben, bedeutet für mich Produktentwicklung ja halt einfach kundenzentriert zu denken. Das heißt, ich nehme den Kunden in den Mittelpunkt meines Handelns. Ja, also früher haben wir es so gemacht, dass wir halt einen Fokus auf den Kunden gerichtet haben. Ich kenne das noch aus meiner Vertriebszeit. So nach dem Motto, wie kriege ich dem Kunden eine Möglichkeit, irgendwas aus dem Auge gedrückt? Also wie ziehe ich ihn irgendwie Informationen aus der Nase, damit ich es schaffe, alle meine Produkte irgendwo unterzubringen? Und heute sieht das halt einfach ein bisschen anders aus. Und Klaus, du hast es eben auch gesagt, wenn uns ein Nutzer oder ein begeisterter Anhänger unserer Produkte weiterempfiehlt, dann ist es ja eigentlich das Höchste, was uns passieren kann. Das Beste, was uns passieren kann als Unternehmen, ist ja kostenloses Marketing. Ne? Und das funktioniert, glaube ich, nur dann, wenn ich, mit denjenigen zusammen, die es halt interessiert, entwickle. Und das bringt mich dann auf so eine weitere Facette in der Beziehung, weil die Entscheidung darüber, was denn dann tatsächlich auch umgesetzt wird, die sollte doch eigentlich bei denjenigen liegen, die A, mit dem Kunden in Berührung sind und B, die es halt auch einfach die Kompetenz haben, die Entscheidungen direkt umzusetzen. Wie ist es bei dir? Wie denkst du darüber?
Finde ich gut, weil ich dachte jetzt gerade auch, als ich dir so zuhörte, wir müssen über Ziele sprechen. Ne? Also auch das muss natürlich dann in dem Unternehmensziel ganz allgemein in der Unternehmensstrategie verankert sein, dass ich eine Kundenzentrierung habe und dass alles, was mein Handeln ausmacht, sich wirklich um den Kundenfokus, um den Kunden im Mittelpunkt dreht. Und das setzt dann, genau wie du sagst, voraus, ich muss den Leuten zuhören und Raum geben und Möglichkeit zur Entfaltung, die mit dem Kunden im Kontakt sind. Das kann ja, das ist natürlich klar, der Vertrieb, das ist aber auch das Thema Hotlines zum Beispiel, wenn die mit einem Kunden bei komplexen Produkten vielleicht, wo immer noch mal ein gewisser Support erforderlich ist, weil der Kunde unter Umständen gar nicht weiß, was er zu tun hat, bis hin zu den Entwicklern und den Qualitätssicherern, die das, ne, das, also im Prinzip muss es durchs gesamte Unternehmen gehen, aber da muss Raum sein und Möglichkeit, eben dieses Kundenfeedback und diesen Kundenkontakt permanent im Unternehmen Rückfluss zu bieten und dann auch Einfluss zu nehmen in die Produktweiterentwicklung, in neue Produkte etc. Und das muss praktisch ein permanenter Prozess sein, der sich fortwährend immer wieder neu dadurch befeuert, dass wir weiteres Kundenfeedback sammeln und das dann auch intern verarbeiten. Ja, ganz klar. Mhm. Also praktisch, um es mit dem Agilisten zu sagen, eine Dauerretro.
Ja, gerade wollte ich sagen, also im Kern, das ist ja genau das, was wir so unter diesem Deckmantel des agilen Arbeitens oder des New Works oder der Holokratie oder wie diese ganzen Systeme halt auch alle heißen und sich schimpfen wollen, was wir genau darunter verstehen. Also weg von hier monolithische Entwicklung, lass mal 8 Jahre lang planen, bis die Nummer irgendwann marktreif ist, zu spät. Hinzu immer wieder weiter gucken, wie kann ich denn und wie kann ich es denn schaffen, irgendwie mal so eine nutzbare und einfache Variante rauszubringen, mit denen mein Kunde zufrieden ist. Also letztendlich ist es doch so, dass die ganzen Funktionen, die in den Dingern stecken, sowieso nicht mehr alle genutzt werden, wenn es mal in der Perfektion fertiggestellt ist, sondern dass derjenige, der das Ding in der Hand hat, der es bedient, der damit fährt oder was auch immer er damit tut, sich ohnehin nur auf die 2, 3, 4, 5 Möglichkeiten der technischen Errungenschaft konzentrieren und gar nicht alles nutzen, sondern reicht es manchmal auch rauszufinden, was ist denn das, was gerade im Moment wichtig ist für denjenigen oder diejenige? Also worauf wollen wir denn mal den Fokus legen, anstatt hier so, wie sagt man immer so schön, die eierlegende Wollmilchsau zu entwickeln, die alles kann und nicht gebraucht wird.
Ja klar, da hast du natürlich auch wieder so einen doppelten Effekt, ne, so einen gegenseitigen Effekt. Das eine ist, dass du natürlich entsprechende Entwickler im Unternehmen hast und Ideen, was man in das Produkt hineinbringt, die dann auch breite Zustimmung und Begeisterung finden und dann werden sie entwickelt. Vielleicht tatsächlich am Kundenbedürfnis, am Kundenwunsch vorbei. Das kann sein. Ja, das andere ist natürlich, wenn du sagst, es gibt gewisse Grundfunktionen, dann ist es natürlich umso spannender, das Produkt gegebenenfalls auch so ein bisschen danach zu gestalten, dass sich meine Kundengruppen vielleicht ein Produkt zusammenstellen können oder nach ihren Bedürfnissen wählen können, wie es aufgebaut ist. Der eine Teil braucht halt nur eine gewisse Grundfunktionalität und ist damit völlig fein und glücklich. Der andere Teil wird etwas nerdiger und will etwas mehr und nutzt das Produkt vielleicht auch anders. Ja, auch das kann natürlich sein. Aber das ist natürlich auch extrem produktabhängig. Ich habe gewisse Dinge, da brauche ich einfach eine Grundfunktion, bin ich ganz bei dir, Punkt um. Da macht jede Weiterentwicklung einfach keinen Sinn. Und andere, die haben durchaus einen gewissen Umfang, der für Leute interessant ist, die sich wirklich damit auseinandersetzen wollen. Aber da hast du es. Das ist Kundenzentriertheit. Wenn ich das weiß und wenn ich da sogar sagen kann, wie sich meine Kundengruppe aufgliedert, dann kann ich meine Entwicklung ja total fokussiert danach ausrichten und habe auch eine super Möglichkeit im Unternehmen, das Ganze auch zu beplanen und zu sagen, hey klar, wir launchen Produkt mit A, B, C Funktionalitäten. A, der Umfang kostet so viel. B ist ein Upgrade mit dem Kurs. C ist ein Upgrade mit dem Kurs. Wunderbar, kann ich super mitkalkulieren und kann sogar auch sagen, steht der Aufwand im Verhältnis, wenn ich meine Kundengruppen so gut aufteilen kann und so gut kenne. Klar, ne? Da schreit jeder Finanzler und jeder Planer Hurra, ne? Bei solchen Geschichten. Je genauer das ist, klares Ding.
Ja, du, aber auf der anderen Seite braucht es, glaube ich, auch so ein Denken in, ja, ich weiß, ich werde dann immer gesteinigt von den Unternehmen, mit denen ich arbeite, wenn ich sage, es braucht so ein Denken in Experimenten, es braucht so ein Denken in Ausprobieren und das soll mal testen und vielleicht, es muss eben nun mal nicht so die 100% perfekte Variante sein, sondern das kleine, einfache, wie nennen wir das immer, MVP, also Minimal Viable Product, das kleine, einfache Teilprodukt, was ich meinem Nutzer schon mal in die Hand drücken kann, damit er es ausprobieren kann. Das reicht oftmals, um ganz schnell rauszufinden, passt es oder passt es nicht. Also vielleicht so ein bisschen den nennen wir es mal, den Spieltrieb unserer Entwickler anzutriggern und zu sagen, probier doch einfach mal Dinge aus, die noch keiner ausprobiert hat. Ne? Also guck dir die Großen an, die einfach Dinge mal machen, obwohl jeder gesagt hat, es wird nicht funktionieren. Die gehen ja auch irgendwie mit so einer, eigentlich schon fast mit so einer Dickköpfigkeit ran, hey, Experiment, so what? Ich meine, wenn wir die Rakete halt 30 Mal nicht landen können, ist auch egal, aber beim 31. Mal wird es vielleicht klappen. Also ich glaube, man braucht auch wahnsinnig viel Mut, um am Kunden dran zu sein und Dinge auszuprobieren und vielleicht auch wirklich mal mit dem Gedanken daran zu gehen, hey, und wenn es eben nun mal nicht klappt, dann ist es nicht schlimm, dann ist das kein Fehler, den wir an die Wand stellen müssen und den wo wir anprangern müssen, sondern es ist eigentlich eine mega, mega Chance rauszufinden, ob das richtig funktioniert hat oder nicht. Ne?
Sind wir jetzt ja schon wieder bei ganz engen inneren Prozessen im Unternehmen. Ne? Das eine ist, ich entwickle bitte das beste Produkt und nicht das perfekte Produkt. Der eine Teil,
ja,
gut, der zweite Teil ist
ja der beste, ja.
Das beste Produkt. Und das ist nochmal eine ganz andere, das ist nochmal eine ganz andere Fragestellung als die Perfektion. Die Perfektion bestimme unter Umständen ich im Unternehmen, weil ich fokussierte Entwickler, fokussierte Bereiche habe, die ziemlich genau in dem wirklich Experten sind und super gut, was sie tun. Aber das geht unter Umständen echt weit übers Ziel hinaus. Ja, da sind wir wieder bei deinen X, Y, Z Funktionalitäten und A und B und C braucht's, ja, um eigentlich mit dem Produkt gut unterwegs zu sein. Der zweite Teil ist, da sind wir mal wieder auch mit dem agilen Kontext unterwegs, die edelste Aufgabe eines Product Owners, der sich hier um das Was sehr fokussiert zu kümmern hat, ist es auch Nein zu sagen und ganz klar zu sagen, nee, sorry Leute, super Idee, passt hier aber noch nicht. Und dann das eventuell ins Unternehmen zu geben, in einen anderen Part zu sagen, okay, halten wir mal zurück für eine der nächsten Entwicklungen, aber gerade hier in dem Kontext passt es halt gerade mal nicht. Und zusätzlich eben, und das greift das auf, was du gerade sagst, ne, diese Möglichkeit, Fehler zu machen, und aus denen zu lernen, ohne dafür angeprangert zu werden. Und zum nächsten Teil dann eben auch diese Sicherheit in einer Organisation zu schaffen, in diesen lockeren Austausch zu gehen, fokussiert an dem, was gerade gefordert ist, zu arbeiten, damit ein gutes Produkt auf den Markt kommt. Und gleichzeitig aber auch die Offenheit und die Entspanntheit zu haben, mit dem ganzen Wissen, was in der Organisation vorhanden ist, mal so ein bisschen out of the box zu denken und zu überlegen, hey, was haben wir denn noch für Optionen? Und das mit so viel Einsatz und Engagement, dass du dann eine Geschäftsleitung oder wen auch immer total anzündest und sagst, hör mal, wir haben uns da was überlegt. Aus den und den Learnings haben wir da zusammengestellt, wollten wir euch gerne mal präsentieren. Mega. Das muss ja nicht regelmäßig passieren, um Gottes Willen. Da sind wir dann wieder auch bei dem Thema, ne? Wie schaffe ich Wachstum und so weiter und so fort. Aber es muss eine Kernaussage im Unternehmen sein, innerhalb des Unternehmens sein, zu sagen, immer auch Freiheiten zu geben und zu schaffen, um eben andere Dinge neu zu denken, frei zu denken und damit auch verbunden Fehler machen zu dürfen, um nicht zu sagen, Fehler machen zu müssen, um den nötigen Lerneffekt zu erzielen. Weil Menschen, ne, wir machen einfach Fehler. Das ist so. Es gibt keine Perfektion in dem Sinne. Und von daher gehören Fehler zum Geschäft und damit natürlich auch zur Produktentwicklung, klar.
Richtig. Und weißt du, im Endeffekt ist es doch so, weil ich meine, auf der einen Seite Fehler machen, auf der anderen Seite Dinge ausprobieren. Ich meine, Dinge ausprobieren geht halt einfach auch einher mit Fehlern machen oder umgekehrt und sich daraus weiterzuentwickeln, daraus zu lernen, daraus besser zu werden und eben nun mal nicht so nach dem Motto, unsere Führung wird schon wissen, wo wir hin müssen. Ne? Also wenn, dann sind wir ja diejenigen, die mit denjenigen in Kontakt sind, die eben tatsächlich etwas bewegen wollen, nämlich mit denen, die unsere Produkte kaufen. Und sich da einfach zu trauen und Dinge zu testen. Also ich kann mich noch sehr genau erinnern, ich weiß nicht, wie es in Köln aussieht, aber hier im Berliner Raum, vor einigen Jahren kam ein großer Versandhändler um die Idee, was haltet ihr eigentlich davon, wenn ihr eure Produkte innerhalb von 8 Stunden zu Hause im Briefkasten habt? Und ich glaube, fast alle haben gesagt, oh komm, Quatsch, One-Day-Delivery, das braucht kein Mensch. Und das ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, wo wir einfach mal etwas ausprobiert haben, vor dem Hintergrund und mit dem Risiko, es könnte vielleicht nicht angenommen werden. Und mir geht es tatsächlich inzwischen so, wenn ich da reinschaue, ich meine, hallo, wir wissen alle, von wem die Rede ist, von dem großen Versandhändler Amazon, der es eben tatsächlich fertig bringt, einen Großteil der Produkte noch am gleichen Tag auszuliefern. Mir geht es tatsächlich so, dass ich mir das anschaue und überlege mir, Euro mehr bei Amazon ist aber heute da, bestelle ich doch dort. Und das ist doch Kundenzentrierung pur, weil da ist verstanden worden, was wirklich gebraucht wird. Oder aber anders gedacht, man hat verstanden, was gebraucht werden könnte in Zukunft und hat es einfach mal ausprobiert. Ja. Ja, und wenn es nicht funktioniert hätte, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Ja, back to the roots, dann hätte man eben das alte System aufrechterhalten. Aber so ist ein Ding eben entstanden, woran vorher noch nie jemand gedacht hat. Und ich glaube fest daran, dass die Entwickler dieses Systems sowie die Entwickler vieler anderer Systeme, die auf Nutzerfokus ausgelegt sind, vorher mal genau reingelauscht haben, was bedeutet das denn für den Kunden und was ist sein größter Schmerzpunkt. Ja, und bin mir sicher, viele Kunden im Versandhandel haben gesagt, der größte Schmerzpunkt ist, dass ich eine Woche lang warten muss, bis das Zeug da ist. Zack, und schon ist was entstanden. Und das funktioniert aber nicht dann, wenn sich irgendwelche Leute, irgendwelche Entwickler in Laboren einschließen und Dinge bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in der Perfektion ausplanen, sondern es funktioniert nur dann, wenn ich einfach mal teste.
Einmal das und du hast gerade ein super Beispiel gebracht. Was ist denn unser Job als Unternehmen? Was machen wir denn? Und Amazon ist ein Versandhändler. Der hat den absoluten Fokus darauf, Dinge zu verschicken, zu versenden. Und die logische Konsequenz ist, wie mache ich damit meinen Kunden glücklich, indem er so schnell wie möglich sein Produkt, was er bei mir bestellt, bekommt. Ja, geil. Absolut super. Ja. Man kann jetzt da gerne leidenschaftlich darüber diskutieren, was eine gute oder perfekte Zeitspanne ist. Aber warum nicht das Maximum rausholen und sagen, hey, innerhalb der 24 Stunden Nachbestellung hast du dein Produkt. Wie cool ist das denn? Ja. Und nochmal, Fokus, Kundenzentrierung bedeutet auch, ich muss ja wissen, was mache ich denn hier? Ja. Also was ist mein Produkt? Was biete ich dem Kunden an? Was soll er von mir auch haben wollen? Ja. Und Versandhandel bedeutet, ich versende Produkte. Ja. Vielleicht nicht zwingend alle, die ich irgendwo habe, aber die ich habe, die versende ich innerhalb kürzestmöglicher Zeit und verlässlich. Sprich, die kommen ganz an, die kommen funktionsfähig an und ich habe eine relativ gute Basis, um zu sagen, ich kann das in 90% oder 95% der Fälle garantieren, dass ich den Zeitraum, den ich da angegeben habe, auch wirklich einhalte. Mega, ja, super Beispiel. Ja. Und ja, und das Ganze auf alle, das muss auf alle Produkte zu beziehen sein, die wir, egal welches Unternehmen. Ja, also ganz klar, was liefere ich? Und dann ist die Frage, was kann ich daran in meiner Professionalität, mit meinem Wissen, was ich innerhalb des Unternehmens habe, vielleicht auch mit einer Vision noch verbessern?
Ja, und wenn es mal eben nicht klappt, am besagten Beispiel ist es ja wieder schön zu sehen, und wenn es mal eben nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm, weil dann betreiben wir wieder unsere Abteilung, die sich um das Kundenbeschwerdemanagement kümmert. Ne? Machen wir das Wörtchen mal in Anführungsstrichen. Ja, und dann geht das ganz schnell und dann kriegst du halt einfach eine Rückerstattung bei denen. Da wird auch gar nicht rumgenöt oder gemeckelt. Schreibst einfach mal eine E-Mail, hallo, hat nicht geklappt, schwuppdiwo, passiert irgendetwas. Und das sind so Dinge, die ich einfach auch in den Vordergrund stelle, wo ich mir denke, also erstmal versuche ich natürlich die Dienstleistung so optimal auf den Kunden auszulegen, für den sie da ist. Und wenn es nicht klappt, na, dann muss ich das eingestehen und muss halt alles klar, keine Ausrede finden von wegen, ja, unser Lieferfahrer hat mal wieder verpennt oder was auch immer. Sondern dann eben wirklich den Kunden zu sagen, du pass auf, hat nicht geklappt, ist in Ordnung, deine nächste Bestellung kriegst du mit 20% Rabatt oder was auch immer da passiert. Also da gibt es ja mehr als genug Beispiele dafür, in denen so ein Kundenservice dann auch wirklich greift und die Menschen begeistert. Und guckst dir an, also das Unternehmen existiert weiterhin, obwohl viele Dinge manchmal nicht so klappen, wie sie klappen sollen. Also da, glaube ich, macht man viele Dinge richtig. Die haben, glaube ich, eines verstanden, man muss dann etwas verändern, wenn es kurz vor knapp ist. Also wenn Dinge einfach nicht mehr so laufen, wie sie laufen sollen. Also ob das jetzt bei Amazon der Fall war, glaube ich nicht. Bei denen ist es gut gelaufen, aber an vielen Stellen merke ich es halt immer wieder. Man fängt eben dann erst mit Aktionismus an, wenn es kurz vor knapp ist. Und wenn du es dann zulässt und dich traust und einfach auch wirklich nicht unter dem Druck handelst, wir müssen jetzt dringend eine Lösung finden, obwohl eine her muss, sondern wir probieren uns jetzt aus, dann hat es doch eine Riesenchance, dass auch so eine Evolution in Organisationen stattfinden kann. Ne?
Ja, absolut. Und bei Evolution, da sagst du gerade das richtige Wort, ne? Die Evolution auch auf unserer schönen blau-grünen Kugel, auf der wir hier ja leben dürfen, die ist ja auch immer praktisch letzte Rille, wenn du so willst. Also die Evolution braucht ja lange und meistens ist sie dann auch erst aktiv, wenn es kurz vorm Kipppunkt ist. Und das ist halt das Spannende. Ich glaube, da sind wir auch irgendwie mit dem Thema tatsächlich auch ein Stück weit verbunden. Ja.
Mhm. Ja. Ja, absolut. Also Kunde first, Kunde in den Vordergrund. Dafür braucht es meiner Meinung nach noch einiges mehr als nur dieses Denken in Kundenzentrierung. Du hast eben gesagt, Klaus, Ziele sind wichtig. Ich sage ja immer, es braucht inspirierende Führungskräfte. Es braucht sowas wie Visionen und Treiber und was auch immer alles dazugehört. Ich finde, das ist echt ein Thema, über das wir uns nochmal unterhalten sollten. Also gerade wenn wir über Inspiration in der Führung nachdenken, da haben wir nochmal so ein bisschen was aufgemacht, was irgendwann mal ein Thema werden könnte. Ja, vielleicht bringen wir ja auch mal jemanden von der Flugbereitschaft mit dazu, der mal als Führungskraft bei einem Unternehmen wie der Deutschen Bundeswehr, bei denen ja doch einiges sehr hierarchisch läuft, ein anderes Denken reinbringt. Ob wir den mal einladen können, ich werde es mal versuchen, vielleicht ist es ja möglich. Ja, vielleicht kann der uns ein bisschen was darüber erzählen, was eben zu Zielen, Inspiration, Vision und so weiter. Denn, ich habe mal in einem Vortrag darüber gesprochen, wie das so aussieht mit Innovationskraft in Deutschland. Und mir fällt immer so Begriffe ein, mir fallen immer so Begriffe ein von wegen, wir sind ja immer noch die drittgrößte Marktwirtschaft auf diesem Planeten. In Sachen Innovation hängen wir echt ein bisschen hinterher, auch wenn wir fast die Hälfte aller Hidden Champions der Welt ja immer noch aus Deutschland stellen und zur Verfügung stellen, ist das alles irgendwo ja fast schon aktuell ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also ich glaube, wir müssen hier auch nochmal aktiver werden und uns da noch so ein bisschen weiter nach vorne tragen und treiben. Und vielleicht deine Kaffeemaschinenhersteller sind möglicherweise so ein Beispiel für so einen typischen Hidden Champion. Klappt auch ohne Werbung. Und trotzdem ist die Community da und die reißen denen die Dinge aus der Hand. Ne? Weiß nicht, wie es da abläuft, wie du es siehst. Aber da braucht es eben auch nochmal zwei inspirierende Führungskräfte, die so einen Laden nach vorne bringen und die Dinge machbar machen und erlaubbar machen.
Ja, und genau, also bei der ganz kurz noch zu der Kaffeemaschine zurück, klar, der Markt ist natürlich groß, ja, und auch sehr klassisch besetzt, das muss man ganz klar sagen, ob sich das grundsätzlich in der Form durchsetzen wird, die Trendsetter sagen, ja, das wird die Zukunft sein, weil es einfach viele Dinge auch total vereinfacht und besser reproduzierbar macht. Es geht also weniger Handwerk, mehr Automatisierung, mehr Möglichkeit, da wirklich auch mit zu spielen, aber natürlich auch noch das Ganze nerdiger zu machen. Und ja, es ist tatsächlich so, nochmal, es sind zwei, die mit dem Etablierten nichts zu tun haben und meistens mischt sowas den Markt auf. Wir hatten ja unseren Apple-Moment schon mal vor einigen Folgen. Ja, also da ist ja, das war eine Revolution, ja, die da stattgefunden hat. Und die kam tatsächlich auch von jemandem, der ursprünglich mit dem Thema der Mobiltelefone nichts zu tun hatte. Ja, und das ist eben meistens dann der Punkt. Und das Coole ist, dass dadurch ja dann etwas entsteht. Aber da muss man auch fairerweise sagen, das verändert dann natürlich auch den Blick des Kunden auf den Markt und auf die Produkte. So, und damit ist da natürlich auch ein Risiko drin, dass die etablierten Player am Markt dann echt reagieren müssen, Stichwort 5:12, du hattest das kurz gesagt, ja, und dann ist es total wichtig, eben diese inspirierende Führung zu haben, die Möglichkeit zu haben, diese Atem- und Bewegungszone zu schaffen, zu sagen, ja, verdammte Axt, wir müssen reagieren, wenn wir noch am Markt bleiben wollen, wenn wir unsere Größe halten wollen, etc., aber jetzt geben wir uns auch die Möglichkeit und den Raum zu reagieren, weil das wissen wir alle, wie wir hier gerade miteinander reden und zuhören. Je größer ein Unternehmen, desto heftiger ist es auch, den Tanker dann zu bewegen. Ne?
Wohl wahr. Und schön, danke für diese Metaphorik, wie größer ein Unternehmen, desto heftiger einen Tanker zu bewegen. Mhm. Ja. Vielleicht sollten wir da auch nochmal irgendwie eine Zeit für widmen, was so alles passiert mit den großen Tankern, die sich so langsam bewegen und was man dann irgendwie für Initiativen ergreift, um vielleicht ein wenig schneller zu werden und doch an dieser Stelle versagt. Ich sag nur, Schnellboote rausschicken und die Antworten, die Schnellboote so mitbringen, überhaupt nicht verwerten. Da sind wir wieder beim Thema Kundenzentrierung, da sind wir wieder beim Thema Führung, es schließt sich der Kreis. Ja. Lass uns doch beim nächsten Mal echt auf das Thema Führung gucken und vor allen Dingen auf inspirierende Führung, weil ich glaube, das ist wichtig, da nochmal irgendwo eine Zeit drauf zu investieren und zu schauen, was kann man denn den Leuten da draußen mitgeben, was so wichtig wäre, um einfach auch mehr Schaffenskraft, mehr Innovationskraft, mehr Out-of-the-Box-Denken in Unternehmen reinzubringen. Und ich glaube, da ist noch richtig viel Luft nach oben, da geht noch ganz viel. Und mit der richtigen Denken, der richtigen Haltung dazu kann das auch richtig gut funktionieren. Also ich bin fest davon überzeugt, wenn wir ein bisschen Gas geben, dann schaffen wir es vielleicht nicht auf 50% Hidden Champions, sondern auf 75% aus Deutschland. Wäre das nicht geil?
Das wäre ziemlich cool. Und es sei aber der Fairness halber auch dazu gesagt, klar, es ist Luft nach oben und klar, es ist gerade auch wahnsinnig viel in Bewegung und in Veränderung, aber wir haben ja halt einfach auch echt ein paar geile Unternehmen in Deutschland am Markt, die schon vieles richtig machen und auch vieles richtig gemacht haben. Und ich glaube auch, dass da genügend Inspiration und genügend Power da ist, dass das auch weiter so laufen wird. Aber ja, manchmal braucht es tatsächlich auch den einen oder anderen Impuls intern, den einen oder anderen Impuls von extern, 100%. Und apropos Impuls, ich habe jetzt Bock auf einen Espresso.
Das habe ich mir fast gedacht, dass das jetzt kommt. Ja. Ich werde auch mal nochmal runterlaufen und mir einen Kaffee aus meinem Kaffee-Vollautomaten ziehen, weil ich mache mir sehr leicht, die Arbeit mache ich mir nicht. Aber für euch da draußen, ihr wisst ja Bescheid, wir freuen uns immer wieder drüber, wenn ihr uns Kommentare, Hinweise, Tipps und Ideen gibt, über die wir so noch reden können. weil ich meine, die Welt des Komplexen, die ist so komplex, da werden uns die Themen mit Sicherheit nicht ausgehen. Also haut rein, haut in die Tasten alle Kommentare, die ihr haben, die ihr uns geben könnt. Social Media, ihr kennt das, und in den Shownotes zu dieser Folge habt ihr mal wieder alle Links. Hat wieder Spaß gemacht, Klaus, Mensch.
Oh ja. Ja, war wieder cool.
Ja, vor allen Dingen, weil der Fahrstuhl nicht gefahren ist.
Das hat sich ja erledigt, das Thema. Das ist doch auch gut. Internet ist wieder stabil, alles super. Mhm. Ganz wunderbar. Aber lass es uns nicht komplex machen zum Schluss, sondern ein ganz solides Tschö und bis demnächst. Wir sehen und hören uns. Nein, wir hören auf uns mehr, als dass wir sehen. Aber gut, egal.
Wenigstens hören, aber vielleicht können wir es ja auch mal mit sehen machen.
Warum nicht? Sinne.
Haut rein.
Tschö.
Bis bald. Ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei 10 hoch 8 dabei wart. Wir hoffen, dass euch die heutige Folge mit Klaus Wunderlich und Marc Schmettkamp neue Ansichten und Inspirationen gebracht hat. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Eure Unterstützung hilft uns weiterhin, spannende Inhalte für euch zu produzieren. Folgt uns auch auf LinkedIn. Dort nehmen wir den roten Faden jeder Folge für euch wieder auf.